Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Radio Ravenclaw. An meiner Seite die fabelhafte Mandy.
Hallo, yay. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein.
Ja, ich bin Robin und ich möchte direkt mal einleiten mit einer kleinen Entschuldigung aufgrund der Unregelmäßigkeiten, die wir momentan haben mit dem Podcast. Ich bin jetzt gerade von Siegen nach Berlin umgezogen und suche jetzt hier noch eine Wohnung. Wenn ihr dazu mehr herausfinden wollt, was so in den letzten paar Wochen bei uns abging, hört doch gerne mal bei Irrelevance rein. Da werden wir das Ganze ein bisschen ausführlicher aufdröseln. Für euch nur wichtig, wenn ihr jetzt nur Radio Ravenclaw hört. Das wird jetzt wieder regelmäßiger. Also wir wollen daran arbeiten, dass das jetzt wieder zweiwöchentlich quasi rauskommt. Das Ganze war jetzt ein bisschen unregelmäßig wegen Umzug, aber das haben wir jetzt, glaube ich, alles ganz gut verstanden. Bei welchem Kapitel sind wir denn, Mandy?
Wir befinden uns gerade im zweiten Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens beim dritten Kapitel Der Fuchsbau. Sehr gut. Wir befinden uns quasi noch am Anfang des Buches. Also Harry war noch gar nicht in Hogwarts, sondern verweilt noch bei seiner Tante und bei seinem Onkel. Und ja, vor kurzem ist das mit Dobby passiert. Also die Szene, die wir aus dem Film kennen, dass Dobby die Torte auf die Gäste von Onkel Vernon schmeißt und Harry da dementsprechend halt Ärger bekommt und Gitter vor die Fenster bekommt. Da sind wir stehen geblieben.
Genau, er ist eingesperrt und dann sah er auf einmal ein sommersprossiges Gesicht vor seinem Fenster, was im ersten Stockwerk des Hauses ist. Und jetzt bekommen wir auch schon direkt die Erklärung. Alle Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was jetzt kommt. Ein fliegendes Auto, in dem die Weasley-Zwillinge und Ron sitzen und sich erstmal beschweren, dass er sich ja nicht auf die Briefe geantwortet hat. Und dann auch noch das gehört haben mit dem Zaubereiministerium und fragen erstmal, alles sauber, Harry? Bist du irgendwie wahnsinnig geworden oder was geht da bei dir ab?
Aber ich finde es auch gut, dass, also wenn ich zu dir kommen würde und an dein Fenster klopfen würde und Gitterstäbe vor deinem Fenster sehen würde, wäre vielleicht meine erste Frage, hey, warum sind da Gitterstäbe vor deinem Fenster und nicht, warum hast du nicht auf meine Briefe geantwortet?
Ja, das stimmt. Das ist, aber ich meine, das Ding ist halt, Harry geht ja auch relativ schnell darauf ein, dass die Dursleys ihn hier eingesperrt haben und dass sie doch bitte im Ministerium Bescheid sagen sollen und in der Schule, dass er das nicht aus Absicht gemacht hat, dass er aber auch nicht hier rauskommt und befreit werden muss. Worauf dann Ron sagt, okay, bist eigentlich noch ganz sauber, Junge. Wir holen dich jetzt hier raus und bringen dich mit nach Hause. Und es gibt jetzt schon ein paar Punkte, die ich tatsächlich ansprechen wollen würde. Und zwar im Film ist es sehr, ich meine, es wird sogar auch genannt, der fliegende Wagen, ein Ford Angular. Mhm. Weißt du, ob das noch im Buch quasi genannt wird? Oder weißt du auch, ob es im Buch auch schon ein Ford Angular war oder ob es nur im Film ein Ford Angular war?
Ich weiß jetzt nicht, ob das noch im Buch kommt, aber jetzt gerade wird es ja nicht benannt. Aber auf jeden Fall ist es ein Ford Anglia.
Genau.
Es kann halt sein, dass es später nochmal drauf eingegangen wird, weil wir ja wissen, Spoiler, dass Harry und Ron mit dem Auto zur Schule fliegen. Und dass es halt da nochmal angesprochen wird. Aber da sind wir ja noch nicht.
Stimmt, da sind wir noch nicht. Aber das hat mich halt gefragt, weil es bisher nur als ein fliegendes Auto benannt wurde. Und ich dachte mir, weil ich diesen Begriff halt Ford Anglia so noch in meinem Kopf irgendwie drin hatte und dachte mir so, okay, das wird direkt am Anfang gesagt und Harry sagt so, vor seinem Fenster flog oder war ein fliegender Ford Angela. Und ich dachte die ganze Zeit so, warum kommt das denn nicht? Hier wird immer nur von einem fliegenden Auto gesprochen, aber vielleicht kommen wir dazu ja noch. Sollten wir mal ein bisschen aufhalten. Auf jeden Fall, sie schnüren quasi mit dem Seil um die Gitterstäbe, um es quasi aus der Hauswand zu reißen. Und Harry sammelt so seinen Kram ein, hat aber noch ein Problem. Und zwar welches?
Welches seiner 1000? Also gehst du jetzt darauf ein, dass seine Sachen unten im Keller sind? Oder?
Ja, genau.
Okay, cool. Thanks for putting me on the spot.
Ich dachte, könnt's mal probieren.
Okay. Ja, genau. Seine Sachen sind halt noch unten im Wandschrank, wo er vorher gewohnt hat oder geschlafen hat. Und er kann natürlich das Zimmer nicht verlassen, aber kein Problem für die Weasley-Zwillinge, die immer noch nicht zaubern dürfen, weil sie noch nicht 17 sind. Aber lustigerweise durch ihren Vater, der ja viel mit Muggel-Artefakten so zu tun hat, viel die Muggel-Tricks in Anführungszeichen kennen. Und sie kommen in das Zimmer rein und ganz klassisch brechen sie die Zimmertür mit so einer Nadel, Haarnadel auf.
Genau, und mit so einer Haarnadel.
Und können dann quasi die Sachen aus dem Kämmerchen holen, um möglichst wenig Geräusche zu machen. Aber ja, wie wir auch aus dem Film wissen, ein Gitter aus einer Hauswand zu reißen, ist jetzt nicht das Leiseste. Wobei das aber gar nicht wirklich Onkel Vernon aufweckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern, Harry will halt einsteigen, nachdem alles eingeladen wurde. Und vergisst Hedwig. Was auf jeden Fall schon ein Power-Move ist.
Auf jeden Fall,
die sich dann lautstark bemerkbar macht. Wobei davon dann Vernon aufwacht und sich mal wieder über die Eule echauffiert.
Genau. Ja, ich muss auch sagen, dieser kleine Fakt, dass die Weasleys hier Muggeltricks quasi anwenden mit diesem Aufbrechen mit der Haarnadel, ich finde, das ist irgendwie so ein nettes Detail. Das ist jetzt nicht besonders wichtig, aber für mich erweitert das irgendwie so den Faktor der Weasleys oder als Familie in der Zaubererwelt, dass die halt tatsächlich noch so Muggeltricks halt lernen und sich halt beibringen, weil sie wissen, dass dadurch irgendwas Interessantes halt irgendwie passieren kann, wie zum Beispiel halt, dass man mal eine Tür aufmachen kann, ohne Alohomora zu sprechen.
Mhm. Und da vor allem, ich mich weil sie es ja noch nicht dürfen.
Ja, genau. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ob das dann wie quasi reine Zaubererfamilien, die halt auch erwachsen sind und das alles auch schon können, wie sie zu solchen Muggeltricks stehen. Ob sie dann auch denken, das ist Hexerei? Oder
ich glaube, oder super häufig sagen, wissen sie das gar nicht. Also ich glaube nicht, dass die Malfoys sich jetzt denken, Kartentricks, oder?
Ja, vermutlich. Aber ich denke mir halt auch, solche Spielereien und sowas zu lernen, das ist auch so ein bisschen, geht in die Richtung, was die Weasleys dann nach den Büchern oder auch schon, ich weiß gar nicht, ab welchen Teil das sind, mit ihrem Scherzartikelladen, den sie eröffnen. Genau. Ich finde so kleine Tricksereien und Basteleien, das passt irgendwie jetzt schon ganz gut, dass sie sich mit solchen scheinbar unnützen Zeug, aber dann doch ganz nützlichen Zeug dann irgendwie jetzt schon auseinandersetzen.
Ja, nee, finde ich auf jeden Fall sehr löblich auch, dass sie Ron da so unterstützen und Harry da rausholen.
Ja.
Onkel Vernon wird natürlich dann lautstark wach und bemerkt oder kommt in das Zimmer von Harry und bemerkt, dass dort ein schwebendes Auto ist und Harry quasi on the go ist. Wir kennen auch die Szene aus dem Film. Onkel Vernon hält den Fuß fest, fällt am Ende im Film aus dem Fenster unten auf einen Busch, was ich sehr dramatisch finde, aus dem ersten Stock zu fallen. Im Buch tut er das allerdings nicht. Also da bleibt er dann am Fenster stehen. Aber was ich mich auch jedes Mal frage, weil Harry macht von Teil 1 bis Teil 4 oder 5 wirklich jedes Mal so einen heftigen Abgang, wenn er nach Hogwarts geht.
Stimmt,
und kommt jedes Mal zu den Sommerferien wieder. Ganz ehrlich, als Onkel Vern würde ich sagen, ey, du kleiner Pisser, ganz ehrlich, entweder du nimmst deine Sachen und gehst oder du nimmst deine Sachen und fährst. Weil du kannst auch nicht jedes Mal unser Haus fast kaputt machen und dann sagen, ja, Leute, Sommerferien, oder? Ich bin wieder back.
Da habe ich im Harry Potter Reddit tatsächlich so ein Meme gelesen, wo so ein älterer Mensch so schrobisch an der Tür steht und dann so, fuck you, see you next summer. Und knallt die Tür zu. Also, so wirkt es halt original, wie du sagst, bis zum vierten Teil oder so. Es ist immer so ein überdramatischer Abgang, wo man denkt, okay, durch welche Höllenringe muss Harry jetzt springen, um nach Hogwarts zu kommen.
Ja, aber auch dann, wie ist die Situation, wenn er wieder zurückkommt? Klopft er dann an der Tür und sagt so, hey, ich bin's.
Alles cool, Leute? Habt ihr euch gefreut? Nee, sie müssen ihn ja sogar noch abholen. Also ich glaube, die Fahrt vom King's Cross nach zu den Dursleys ist, glaube ich, die unangenehmste Fahrt ever.
Ja.
Naja. Vielleicht nur getoppt von der Fahrt in dem ersten Spider-Man-Film vom Marvel Universe.
Wenn du weißt, was ich meine. Ach, du meinst mit Tom Holland.
Ja, naja, das stimmt. Genau.
Auch sehr unangenehm. Ja, aber das frage ich mich halt immer. Und das stelle ich mir sehr witzig vor am Anfang der Sommerferien.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das sollte mal so ein Kurzfilm werden. So die Fahrt zurück von King's Cross.
Uff, aua.
Ja, glaube ich auch. Genau, auf jeden Fall haben wir dann ein kleines Gespräch im Auto, wo dann Harry erstmal so ein bisschen erzählt, von Dobbys Warnung bis zur Katastrophe vom Veilchen-Nachtisch, wo dann ja beide Zwillinge dann sagen, okay, das ist irgendwie nicht ganz koscher, was da irgendwie abgeht. Und Harry vermutet dann auch, beziehungsweise die rätseln so ein bisschen, wer dahinter stecken könnte. Und sie sagen tatsächlich ein sehr interessantes Detail. Und zwar, dass Dobby hätte nicht agieren können und auch nicht zaubern hätte können, ohne eine Erlaubnis. Und sie folgern hier jetzt, sage ich jetzt mal, ins Blaue hinein, dass halt Dobby zu den Dracos gehört, zu den Malfoys gehört, nicht zu den Dracos. Mhm. Aber halt als eine Art Trick von Draco, um Harry daran zu hindern, nach Hogwarts zu kommen. Zum einen finde ich sehr witzig, dass Harry alle Sachen, die ihm negativ in der Schule passieren oder die ihm irgendwie negativ im Leben passiert, irgendwie zurückführen kann auf Draco. Also irgendwann wird es, glaube ich, ein bisschen sehr viel. Auf der anderen Seite, wird das jemals irgendwie aufgeklärt, wie Dobby dazu in der Lage war?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber man könnte das natürlich auch so ein bisschen herumphilosophieren. Vielleicht war es Narcissa, die ja auch Harry rettet am Ende.
Ja,
und
stimmt.
Weil Harry lebt und solange es quasi Draco gut geht, sie einen Shit drauf gibt, was Voldemort macht, solange halt ihre Familie nicht gefährdet ist, könnte man natürlich sagen, ja, wir wissen, dass Harry gefährdet ist und ist aber auch ein Shot in the Dark. Also
ja, mega.
Also vielleicht ist es natürlich auch Malfoy selbst, was ich aber nicht so wirklich glaube. Aber ja, wer weiß.
Oder halt Dobby ist halt wirklich so one in a million Hauself, der halt in der Lage ist, dann zu agieren. Das ist aber alles halt so eine Sache. Ich meine, es ist irgendwie schon interessant. Also ich finde diesen Punkt irgendwie ganz interessant von so einer Regelstruktur in der Zaubererwelt. Ob Dobby quasi physisch in der Lage ist, nicht zu gehorchen quasi als Hauself. Vielleicht können wir das ja in Zukunft noch ein bisschen beobachten, wie sich Dobby, also er muss sich ja bestrafen, weil er Sachen macht, die er hätte nicht machen dürfen. Das macht er ja quasi von alleine.
Naja, er sagt aber ja auch, dass, wenn ich mich recht erinnere, im Film ist es ja auch so, dass wenn Dobby Harry das nächste Mal sieht im Krankenflügel, dann sagt er auch, dass er sich die Hände gebügelt hat, weil
genau.
Wegen der ganzen Sache. Vielleicht ist das dann auch seine Art Bestrafung für seinen Besuch bei Harry.
Ja.
Weiß ich nicht, aber könnte sein.
Aber behalten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Genauso haben wir jetzt hier, ich bin mir nicht sicher, ob es zum ersten Mal, aber zumindest erstmal, wo es mir auffällt, ist diese Verbindung von Draco Malfoy zu Lucius Malfoy zu Voldemort. Und hören halt auch über Malfoys Geschichte, dass er quasi ganz nah bei Voldemort war. Und sich dann sofort, nachdem Voldemort gefallen ist, wieder den Guten in Anführungszeichen hat angeschlossen. Was irgendwie schon krass ist. Ein
klassischer Heuchler, ne? So,
ja, genau.
Oh Mann, nee. Weil, also, Hintergrundwissen ist ja, dass viele Anhänger Voldemorts gesagt haben, sie standen unter dem Imperius-Fluch. Deswegen haben sie Voldemort gefolgt. Und das kann man ja natürlich nicht beweisen, dass es nicht so war. Und ich denke mal, so intelligent wie Lucius halt ist, wird er das auch gesagt haben.
Ja.
Und dementsprechend kann man ihm halt nicht verwehren oder ihn festnehmen und nach Azkaban schicken.
Ja, und er blieb ja auch nach wie vor einflussreich. Also ist ja immer noch sehr hoch in Hogwarts angesehen und kann er natürlich unter dem Vorwand, den Imperiusfluch erlitten zu haben, dann quasi weiter dunkle Taten vollstrecken für Voldemort, falls er wieder zurückkommt.
Ja, später wird es dann ja Peter Pettigrew.
Ja, genau. Aber dann von dieser ganzen Theorierei geht's erstmal zu ein bisschen was Lighthearted-mäßigem, wo man dann sagt, okay, ja, Mom, also Mrs. Weasley hätte gerne einen Hauselfen zum Bügeln. Das Einzige, was sie haben, ist ein alter Ghoul in der Dachkammer und Gnome überall im Garten.
Sie kommen jetzt ja erstmal am Fuchsbau an.
Nee, klar, aber sie reden gerade noch quasi, dass sie halt keinen Hauself haben, sondern nur diese.
Ach so, dass sie halt die ärmere quasi Schicht der Zauberer darstellen.
Und danach in dem Gespräch, immer noch im Auto, wir sind noch nicht angekommen, wird auf Percy kurz eingegangen, dass selbst die Zwillinge so ein bisschen stirnrunzelnd auch nicht wissen, was da jetzt abgeht. Weil er schreibt quasi den ganzen Tag Briefe, schließt sich in sein Zimmer ein und sie konnten sich dementsprechend auch nicht Hermes borgen, die Eule von Percy.
Hermes, der Götterbote.
Oder Hermes, der Paketlieferant.
Oder das.
Ja, auch das wieder natürlich mit Verweis aufs ganz am Ende, wo dann Percy verrät ja die Weasleys, richtig?
Mhm. Also er wechselt zur dunklen Seite quasi. Okay. Kommt aber später zurück, keine Sorge. Aber ich finde es auch, ne, klar, du hast die gute Zaubererfamilie, aber ich meine, wer kennt es nicht, dass es immer schwarze Schafe in der Familie gibt, selbst in der eigenen.
Klar. Klar, natürlich.
Und vielleicht ist man das auch selber manchmal.
Ja, das stimmt. Aber würdest du das hier schon, also er wird jetzt hier nicht Briefe verschicken an irgendwelche Anhänger oder so, dafür ist es jetzt quasi noch zu früh in seinem Werdegang, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber trotzdem irgendwie interessant.
Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht ausschließen.
Echt nicht? Interessant, warum?
Ich weiß nicht, also er muss ja schon immer den Hang dann dazu haben, so ein bisschen anti zu sein und seine Familie ein bisschen selbst zu verachten, würde ich mal sagen. Mhm. Das muss ja schon irgendwie dazugehören, wenn du zur dunklen Seite rübergehst. Das hört sich so ein bisschen nach Star Wars an, ne? Ich gehe zur dunklen
Seite der Macht. Ja, aber Harry Potter und Star Wars sind nicht so weit auseinander, wenn es um die Moralfrage geht.
Ja, stimmt. Aber naja, er könnte halt natürlich, weiß ich nicht, vielleicht auch Informationen ans Ministerium weitergeben, weil er, wenn ich mich recht erinnere, macht er da doch auch ein Praktikum oder so, sowas in der Art.
Puh, ja, es könnte sein, ja.
Aber also sowas. Oder er hat vielleicht auch einfach nur eine Freundin, der er schreibt. Mm. Oder
das,
Freunden.
Das wäre natürlich das, ich sag mal, was am ehesten zu einem jungen Erwachsenen irgendwie passen würde. Aber gerade wenn man so die Geschichte im Hinterkopf hat, was dann später mit ihm passiert, hat man dann irgendwie schon so, vielleicht macht er jetzt schon shady things. Wir lernen außerdem noch ein bisschen was zu Arthur Weasley. Du hast eben schon kurz erwähnt, dass er im Büro für Missbrauch von Muggel-Artefakten
arbeitet. Was eine richtig geile Abteilung im Ministerium ist. Und vor allen Dingen, die sind ja nur zu zweit in dieser Abteilung. Mhm. Das heißt, Arthur kann sich die Welt machen, wie sie ihm gefällt, wirklich. Ja. Also, das finde ich halt sehr, sehr cool. Er kann die ganzen Muggel-Artefakten, die er so faszinierend findet, halt behalten. Mhm. Und niemand kann ihn anklagen, weil er der Einzige ist, der ihn anklagen könnte.
Ja.
Außer natürlich seine Frau. Aber ja, ist auf jeden Fall ein cooler Job. Sehr interessant.
Definitiv. Ich finde auch Muggel-Artefakte ist so ein geiler Begriff, den es halt auch wirklich nur so hier geben kann. Natürlich wegen Muggel, aber auch Artefakte, so dieser wissenschaftliche Blick auf diese Situation von wegen, was machen die Muggel da? Aber für uns ist es halt eine Steckdosenleiste oder ein Stempel oder so, weißt du, irgendwas komplett Ordinäres. Und ja, wir hören ein paar Geschichten mit die Teekanne, die ausrastet und kochendes Wasser herumspritzt. Dann, selbst verschwindende Schlüssel, was ja auch immer ganz witzig ist mit dem, weil man ja ständig Schlüssel verliert im Klischee. Genau, und dann geht's, glaube ich, schon in Landeanflug, wenn ich es hier richtig sehe.
Ja, wir sehen den Fuchsbau, den wir uns auch quasi so wie im Film, also ich habe ihn mir so vorgestellt, wie er auch im Film ist, so ein, er wird als Schweinestall beschrieben und ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie mehrere Ställe übereinander gesteckt, so wild und so ein bisschen schief und total nicht perfekt, aber irgendwie auch perfekt.
Ja, voll.
Also ich würde sehr, sehr gerne da wohnen.
Same, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr zusammengeschraubt und sehr provisorisch, was halt auch dann halt zu den Weasleys passt, die halt wahrscheinlich sich immer den neuen Gegebenheiten, a.k.a. dem neuen Kind, was dazugekommen ist, halt angepasst haben und dann einfach noch hier so ein Stockwerk dran gezaubert haben. Dann wurde hier mal noch was hochgezogen oder hier ist jetzt noch mal so Ginnys Raum, die so rechts irgendwie runterragt. Und es passt halt zu dem chaotischen Aufbau im Gegensatz zu dem ordentlichen Aufbau im Ligusterweg bei den Dursleys.
Genau. Was ich halt, wo die Leute noch mit der Nagelschere ihren Vorgarten schneiden.
Ja.
Und ich finde es sehr witzig, wie Fred und George noch sagen, ja, also wir machen das jetzt so, wir gehen alle in unsere Betten und wenn Mom aufwacht, dann sagen wir, ach Mensch, hey, wer ist denn hier? Harry, das ist ja Mensch, voll ein Zufall. Und sie planen diesen Plan so wunderbar, landen und dann kommt diese überaus kleine Frau, die körperlich keinerlei Chancen gegen diese Jungs hat und macht die so zur Sau, finde ich Hammer.
Finde ich sehr witzig. Sie ist wirklich so eine typische Mom, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und sie hat ja noch ein paar, also sie ist schon jetzt Badass, aber sie hat ja später auch noch richtig Badass-Momente.
Wenn ich groß bin, will ich Molly Weasley werden.
Ja, das ist schon, also sie hat auf jeden Fall, ich finde auch, sie ist sehr gut gecastet im Film, muss ich sagen.
Ja,
sie hat so
das
dieses liebliche, gleichzeitig aber sehr scary so ein bisschen wie eine nette Karen, wenn man das Karen-Meme so ein bisschen verfolgt hat. So ein bisschen dieses, so, sie kann halt laut werden und wirklich fürchteinflößend sein, aber meint es natürlich aus einem guten Herzen, nicht wie das Karen-Meme an sich.
Ja. Ja, und da, dann stapft Molly auf die vier zu und wie gesagt, schreit sie zusammen und sagt, was passiert hier, was ist los, keine Bekerner ist in den Betten, ich habe mir Sorgen gemacht, aber Harry, dich betrifft es ja nicht, weil wir haben dich auch vermisst und wir freuen uns ja, dass du hier bist, aber Fred und George und es ist alles ganz furchtbar und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen gemacht hat, vor allen Dingen, weil sie ja gar nicht wusste, dass das Auto fliegen kann, was wir später ja auch noch lesen, was im Film auch, glaube ich, nochmal anders ist.
Ja, das stimmt.
Also dieses Auto wurde ihr nur als Schrottauto verkauft, was ihr Mann quasi auseinandernehmen wollte, um sich die Teile anzuschauen und nicht um es zu fliegen.
Genau, um es zu verzaubern und dann wieder zusammenzusetzen. Aber ich finde das sehr witzig, wie auf mehreren Kanälen Sachen stattfinden, wie du schon meinst. So, sie schreit auf der einen Seite die Weasley-Brüder an, auf der anderen Seite, Harry, mein Liebster, ich bin so froh, dass du da bist. Hol dir da erstmal eine Stulle. So nach dem Motto, so richtig herzlich. Und dann so, ihr geht jetzt hier sofort nach Hause und so. Und als sie dann drin sind, haben wir auch schon quasi den ersten Blick nach innen, das voller Kram ist, den ich sehr interessant finde. Also zum einen die Uhr an der Wand, die keine Ziffern hat, aber dafür so Sachen hat wie Zeit für Tee, Zeit zum Hühnerfüttern, du kommst zu spät, also das irgendwie kontextsensitiv dir anzeigt, was du quasi sehen musst, um zu wissen, wo du hin musst. Also ich schätze halt auch, die wandelt sich ständig, je nachdem, wer drauf guckt quasi. Ja. Oder
ich liebe auch, also es erinnert mich ja an diese Uhr, die im Film gezeigt wird, wo die Gesichter von den einzelnen Familienmitgliedern sind und dann anzeigt, wo die sich gerade befinden. Finde ich Hammer. Und ich war in den Warner Brothers Studios in London, also wo das gedreht wird. Und da haben die den Fuchsbau, klar, wo die gedreht wurden halt. Und dann kannst du auch auf so Knöpfe drücken und dann bewegen sich auf einmal so die Stricknadeln. Und dann drückst du nochmal einen anderen Knopf, dann wascht sich das Geschirr von selber ab und sowas. Geil. Das ist richtig, richtig cool.
Ja, genau das, alles, was du eigentlich sagst, wird hier halt auch aufgezählt. Ich finde es auch sehr witzig, die Buchtitel, die hier drin sind, wie zum Beispiel Festessen in einer Minute, das ist Hexerei. so diese Sachen, die dann so offensichtlich mit dieser Magie-Thematik natürlich spielen, aber dann auch einfach Hausbücher sind. So, oder so zaubern sie ihren eigenen Käse. Diese ganzen Ratgeber, die man halt auf Kochbücher auch irgendwie lesen könnte. Genauso wie das Radio die Hexenstunde ankündigt mit der Hexer Celestia Warbeck. Also stelle ich mir wirklich sehr, sehr, ich stelle mir das sehr witzig vor. Ich glaube, ich würde gerne in diesem Haus einfach mal so rumgehen und einfach nur gucken. Also ich beneide dich da um deinen Besuch bei den Warner Brothers Studios. das alles mal in Persona zu sehen. Sehr gerne, sehr gerne. und tatsächlich haben wir auch wieder, was ich eben meinte, mit so einer mehrschichtigen Dialogsgeschichte oder dass auf mehreren Ebenen Sachen stattfinden, sehr gut immer eingefügt mit Klammer auf, Klammer zu. Wie, wir haben halt diesen Monolog von Molly und zwischendurch immer wieder in Klammern so von wegen, aber hört mal, und dann jetzt schaufelt sie noch drei Spiegeleier auf Harrys Teller, einen nicht zugelassenen Wagen übers halbe Land zu fliegen. Und das haben wir sehr häufig später auch noch bei dem Entgnomen, wenn er so Klein sagt, so loslassen. Und irgendwie beim Lesen, auch wenn ich es quasi laut lesen würde, würde ich halt auch quasi diesen Dialogpart oder die eine Hälfte komplett anders betonen als die andere Hälfte, die in den Klammern steht. Einfach nur, ich finde es irgendwie sehr interessant, wie das so, wie einfach auf so subtile Art und Weise so mehrere Ebenen dargestellt werden, obwohl man ja quasi nur linear liest, quasi.
Ja. Nee, und dann kommt ja auch schon das Familienoberhaupt Arthur Weasley von der Arbeit auch wieder zurück, was mich auch mal wundert, dass er morgens von der Arbeit, also macht er Nachtschichten, wenn ich das richtig verstehe. Und er ist sehr begeistert von seiner Arbeit und dann umso geschockter, dass sich Harry Potter in seinem Haus befindet. Und dann so, Harry Potter in meinem Haus? Und die Szene aus dem Film kennen wir auch, dass Molly sich dann erstmal darüber aufregt, dass die Jungs mit dem Auto unterwegs waren und dass das Auto überhaupt fliegen kann. Und Arthur versucht sich dann, so charmant wie er ist, da rauszureden. Und man kann ihm auch eigentlich gar nicht böse sein. Also er ist ja auch nicht so ein liebenswerter Charakter. Also ich würde Arthur heiraten.
Ja, du, das passt ja in deinem Schema, dass du später wie Molly Weasley werden wirst. Also, ich finde halt, er hat so eine lustige Nerdigkeit für sein Fach. Ja,
total.
Er hat zum einen einen Beruf, was sein Hobby entspricht, also dieses Umgang mit Muggel-Artefakten. Und dann geht er nach Hause, wahrscheinlich bei der Nachtschicht, und dann halt so nach einem kurzen Schläfchen irgendwie im Nachmittagsbereich, kurz bevor er wieder zur Arbeit muss, geht er dann in seinen Schuppen, bastelt da rum, zaubert ein bisschen und so und guckt mal, was er mit diesen ganzen Sachen machen kann. Und ist halt komplett fasziniert. Da gibt es ja auch noch, also das allein hat so viel Comedy-Potenzial und das wird ja dann in späteren Teilen halt nochmal aufgeführt, wo sie versuchen, einen Brief zu verschicken und all solche Sachen. Also es ist schon, alles sehr, sehr schön. Ich mag auch Mr. Weasley wirklich sehr und gerade die Interaktion mit Mrs. Weasley, wo man dann schon irgendwie weiß, so, okay, sie hat schon irgendwo die Hosen an und macht so den Dampfhals und er ist mehr so der Verspielte. Finde ich sehr, sehr humorvoll. Auch spricht auch so ein bisschen wie für die Familie, dass es halt nicht so diese klassischen, auch da wieder der Unterschied wie bei den Dursleys, wo ja dann eher so Onkel Vernon derjenige ist, der so die Sachen ansagt und so weiter.
Ja, es ist halt einfach direkt, man spürt selbst beim Lesen und geschweige denn beim Film halt direkt so eine Familienwärme. Und das hatte man halt bei den Dursleys gar nicht. Bei denen war es halt irgendwie sehr kühl und die Interaktion zwischen den Eltern war halt sehr kalt und faktisch. Also es ging nur um Fakten und bei den Weasleys spielen halt Emotionen eine große Rolle. Also Molly sagt ja auch, sie hat sich so und so gefühlt, sie hat sich Sorgen gemacht. Und Arthur sagt dann auch, ja, aber ne, Muggel-Artefakten sind halt mein Ding so. Also es ist so sehr emotional und ja, schön, finde ich.
Auf jeden Fall. Genau, in dieser Situation, wo sich Mr. und Mrs. Weasley anschreien, sagt
sehr
halt
schön.
Ron so.
Sie schreien sich an.
Ja, also sie sind, sagen wir, eine leidenschaftliche Diskussion führen. Sagt Ron so, hey, komm, wir machen uns mal auf mein Zimmer ab. Und da treffen wir quasi auch schon mal auf Ginny, die sich komplett zurückgezogen hat, die zu dem Zeitpunkt nur einmal kurz quiekend in der Küche stand und dann wieder abgehauen ist. Und sie komplett schüchtern ist. Genau, sie ist so richtig Fangirl für Harry Potter. Und dann kommen wir in Rons Zimmer, was vermutlich im Brand steht, anscheinend.
Es ist halt komplett rot-gold eingedeckt mit den Nationalfarben des Quidditch-Teams, von dem er Fan ist. Und ich meine, also er ist zu dem Zeitpunkt 12. Wer hatte mit 12 nicht ein Zimmer komplett voll gekleistert mit irgendwelchen Postern? Ich weiß nicht, was es bei dir war, bei mir war es High School Musical.
Bei mir war es wirklich allerlei Zeug. Zum einen Harry Potter, ich hatte ein riesengroßes Filmplakat quasi an der Decke hängen. Ich hatte so eine Dachschräge.
Ich noch super lange in Siegen, das so ein Plakat. Und es hängt sehr eins cool vor mir von Harry Potter.
Ja, gerade. Okay. Aber ich glaube, ich habe ein anderes gehabt. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur das, was jetzt auch auf dem DVD-Cover quasi drauf ist.
Vom ersten Teil?
Vom ersten Teil gehabt, genau.
Ja. Ich hatte total oft auch das erste, aber jetzt habe ich das letzte.
Ja, okay. Ich hatte noch so eine Harry Potter Banderole mit dem Artwork aus den Büchern drin, was halt quasi einmal so durchs Zimmer ging. Also ich hatte auch alles vollgestellt und halt vor allen Dingen dieses typische Ding, was Kinder machen, was super dumm ist, aber ich damals super geil fand, und zwar Sticker an Möbel kleben. So Sachen, die so in irgendwelchen Heften dabei waren und so weiter. Dann habe ich da halt mein Kleiderschrank mit voll geklebt und so ein Scheiß.
Das habe ich
nicht
wirklich gemacht.
Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass Ron da so auch keinen Grund sieht, das irgendwie anders zu machen. Wenn er halt so ein Riesenfan von den, wie heißen sie? Die Chudley Cannons ist. Was ich habe da mal ein bisschen übrigens nachgeguckt, by the way. Und zwar die Chudley Cannons, also Chudley ist tatsächlich ein Ort in Großbritannien, in Devon. Und der Fuchsbau, zumindest da, wo sie beim Anflug eben gesagt haben, wo sie landen werden, ist bei Ottery St. Catchpole. Und das ist auch eine echte Stadt im Süden von Großbritannien. Und es gehört quasi beides zum selben Region oder Bundesstaat oder ich weiß nicht, wie sie sich das aufteilen.
Das auf ist jeden quasi, Fall, wenn du in Köln wohnst, dass du erst FC Köln-Fan bist oder so.
Sozusagen, genau. Und darauf wollte ich hinaus, dass es halt so ein Lokalding ist. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, dass es dann so, dass auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wo die Sachen sind, so eine, ja, wie du schon sagst, ne, dass man, wenn man aus Köln kommt, so FC Köln-Fan ist oder aus Hamburg kommt, dann hier Hamburg-Fan ist und so weiter.
Ja,
und
so ein bisschen Lokalpatriotismus einfach, ne?
Ja, so ein bisschen. Das macht es halt irgendwie so lebendig und dass auch so Feuer und Flamme dafür ist.
Richtig süß.
Fand ich sehr, sehr schön auch, ja.
Von möchte sich dann noch so ein bisschen ausruhen und hinlegen, wo ihm seine Mutter aber gehörig einen Strich gegen die Rechnung macht. Sie dann sagt dann natürlich, ach Mensch, Harry, ja, du kannst dich natürlich gerne hinlegen, du hattest ja eine richtig anstrengende Nacht. Aber die drei Kinder müssen, die drei Boys müssen den Garten entgnomen. Und ich erinnere mich noch so gut an das PlayStation-Spiel oder das PC-Spiel dafür, ja, wo du die Gnome so schleudern musstest aus dem Garten.
Mit der Maus. Genau. So Kreisbewegungen machen, um quasi zu drehen. Ja, es ist wieder so ein Element, was in dem Film wieder nicht vorkommt, aber sich natürlich so anbietet für Spiele.
Ja.
Ähnlich wie Peeves im ersten Teil und so weiter. Also, es ist schon sehr, sehr, sehr witzig.
Und bevor die aber Gnomen, also den Garten entgenommen sollen, gehen sie zum Bücherregal und da lernen wir unseren ersten kleinen, ich sag mal Antagonisten, aber eigentlich ist es ja nur ein Loser, Gilderoy Lockhart kennen. Denn wir wissen, dass Gilderoy Lockhart sehr, sehr viele Bücher über seine Kämpfe mit Wesen, also dunkle Magie auch geschrieben hat, wie wir natürlich jetzt schon wissen, alle nicht echt sind.
Ja.
Aber die Frauen und also so Molly und Ginny finden Gilderoy ganz, ganz toll, was wir später wahrscheinlich auch noch im Buchladen sehen werden. Und da schwärmt sie so ein bisschen dafür. Aber wir wissen natürlich, dass Gilderoy ein Imposter ist. Ein, wie sagt man?
ein Betrüger im klassischen Fall. Ne? Aber ich finde es auch sehr interessant. Also Gilderoy Lockhart, wie du schon meintest, hat natürlich auch Bücher geschrieben für die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wird ja dann auch später Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hat aber hier quasi einen Ratgeber für Schädlinge im Haus und Hof verfasst, was ihn natürlich dann Gummipunkte bei Menschen im Haushalt quasi an einbringt. Wie halt zum Beispiel Molly, die dann sagt, okay, dieser tolle Zauberer kann nicht nur kämpfen gegen das Böse, sondern auch gleichzeitig kennt er sich auch super im Haushalt aus. Also der weiß, wie man am besten hier entgnomen kann oder wie man Ghule los wird. Und er ist einfach so ein Allrounder irgendwie. Also,
ich erinnere mich auch noch, gab es bei dem PlayStation-Spiel nicht auch irgendwie so ein kleines Minigame, dass du oben irgendwas mit dem Ghoul machen musstest? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die
Spiel.
Ja, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass die Gnome eine Rolle gespielt haben und der Ghoul meine ich auch.
Ja. Das Lustige ist ja, das PlayStation-Spiel startet ja direkt schon im Fuchsbau, wo du so Jump'n'Run-mäßig durch eine Hecke laufen musst, durch den Wald quasi laufen musst und da hast du dann auch fliegende, also so springende Waschmaschinen und so ein Quatsch, die sich dann mit Socken bewerfen und sowas alles. Also da wurde noch ein bisschen mehr quasi hinzugefügt. Aber ich finde, das würde passen, theoretisch. Also, man könnte sich hier so eine Nebenstoryline irgendwie vorstellen, dass so der ganze Schuppen explodiert und auf einmal die ganzen verzauberten Sachen Riot gehen im Garten von den Weasleys. Und das ist ja auch das Schöne, dass du so eine Riesenfläche hast bei den Weasleys im Fuchsbau, dass du halt alles machen kannst da drin. Das ist halt wirklich sehr, einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, die Spieleentwickler hatten da sehr viel Spaß, da sich Sachen zu überlegen, was sie da alles machen können.
Das stimmt.
Hätte ich auch noch mal Bock drauf, das noch mal zu spielen, ehrlich gesagt.
Ja, habe ich auch gerade eben drüber nachgedacht.
Ich glaube, ich habe es nur am Laptop installiert. Ich glaube, ich gucke mal gleich rein.
Nice. Ja, aber so neigt sich dann so langsam, also die drei oder die vier, weil Harry hilft dann trotzdem, gehen dann auf die auf Gnomenjagd. Und da hast du ja eben auch schon gesagt, dass die Gnome quasi festgehalten werden und sich so ein bisschen, also es sind keine Gartengnome, wie wir sie kennen, also so kleine Weihnachtsmänner mit Hütchen, sondern so lederhautrige kleine Wesen und die sich halt einfach irgendwie festhalten und die man weg, also abziehen muss und die dann auch so schreien, loslassen, loslassen.
Naja, genau. Ich finde auch einen Fakt ganz nice, dass als dann, ich weiß nicht, wer anfängt, ich glaube Ron oder Fred oder George, nimmt so einen am Fußgelenk und zeigt quasi Harry, wie er damit umgeht. Und so ein kleines Männchen am Fußgelenk passen und wild über den Kopf zu schleudern, ist so gewaltvoll erstmal. Und dass halt dann auch Harry nur so in einem Nebensatz so gezeigt wird, dass Ron dann sagt, es tut ihm nicht weh, als er sah, wie Harry reagiert hat, der wahrscheinlich ein kompletter Schockstarre war, weil für ihn ja Gnome, warum sind Gnome großartig anders wie Hauselfen? Und ein Hauself wird es ja nicht auch überpacken und herumschleudern sozusagen. Und dann muss er, nein, keine Sorge, das ist komplett cool. So, wir machen jetzt hier nicht einfach nur Minderheiten fertig, sondern das ist quasi einfach ein Wesen, was halt einfach hier im Weg ist und die können das ab, sozusagen.
Ja, und sie machen daraus auch so einen kleinen Wettkampf, in dem sie halt schauen, wer die Gnome am weitesten werfen kann.
Ja. Das finde ich auch, passt einfach zu diesem kindlichen Ding, dass wenn man halt so eine Hausarbeit macht, dass man, oder eine Gartenarbeit macht, dass man dann halt sagt, so, okay, ja, wir machen noch ein bisschen Spaß draus.
Ja. Aber schön finde ich halt dann zum Abschluss noch, dass ja, Ron so ein bisschen unangenehm ist, wie das Haus aussieht und dass, ja, es ist jetzt nicht das Beste und es ist ein bisschen klein für uns alle. Und Harry sagt nur, das ist das Beste oder der beste Ort, wo ich je war oder das beste Haus. Das finde ich sehr schön.
Auf jeden Fall. Also Ron wird da auch ein bisschen rot, als er das dann hört. Aber ich kann diese Sorge auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man mal irgendwie zum ersten Mal jemanden zu Besuch hat und man weiß nicht so ganz, okay, ich habe das Zimmer nicht aufgeräumt, ich hoffe, das ist jetzt okay so. Und wenn man dann halt so diesen Relief hat von wegen, ja, es ist absolut cool, so ist es halt, finde ich sehr cool. Das ist halt noch so kurz. Auch diese Unsicherheit von Ron sehr menschlich einfach ist.
Ja, sehr schön. Ja, und das war auch schon das Kapitel der Fuchsbau. Und im nächsten Kapitel befinden wir uns dann bei Flourish and Blotts. Mal sehen, wie wir da hinkommen.
Wie fandst du denn das dritte Kapitel?
Ja, sehr schön. Also es ist halt sehr wohlig und warm. Und ich stelle mir vor, wie ich es unterm Weihnachtsbaum lese. Also es gibt ein sehr heimisches Gefühl. Finde ich sehr
schön. Auf jeden Fall. Ich finde, es hat auch eine schöne Länge einfach so. Auch man hat so viel Neues. Und es ist so ein bisschen wie das erste Mal in Hogwarts sein. Mhm. Jetzt zum ersten Mal in so einer Zaubereifamilie, in so einem Zaubererhaushalt zu sein. Hat schon irgendwas sehr, sehr Wohliges und Warmes. Und gerade nach dem Desaster, was ja Dobbys Warnung war am Ende, finde ich, das ist jetzt so eine schöne Abwechslung. Also ein sehr schönes Kapitel. Umarmung. Genau, so eine schöne, warme Umarmung. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
Ja.
Dann. Das war's von unserer Seite aus. Seite.
Wow. Stop it, geh aus meinem Gehirn raus.
Okay, mach du den Abschluss.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei sein wollt, das heißt in 2 Wochen wieder, dann könnt ihr auch gerne schon das Kapitel bei Flourish and Blotts vorlesen. Falls ihr euch dafür interessiert, was die letzten 3 Wochen bei uns abging, hört gerne bei The Irrelevance rein, weil glaubt mir, es ist sehr viel passiert.
Genau.
Und ja, ansonsten hören und sehen wir uns bald.
Und beim nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.